Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Der Fachkräftemangel, über den zur Stunde im Bundeskanzleramt verhandelt wird, noch einmal nachgefasst. Mit Professor Herbert Brücker vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung mit dem IAB habe ich vor der Sendung gesprochen und ihn zunächst gefragt, was steckt denn weiter an Hürden im Fachkräfteeinwanderungsgesetz?
Also die wesentliche Hürde, die wir im bestehenden Recht haben, die Anerkennung der beruflichen Abschlüsse bleibt aufrechterhalten. Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz selbst sieht nur relativ kleine Veränderungen vor. Die wesentlichen sind, dass die Vorrangprüfung abgeschafft wird, die besagt, dass wenn man jemand aus Drittstaaten einstellt, vorher geprüft werden muss, ob nicht ein EU-Staatsbürger, ein Deutscher für die Stelle in Frage kommt. Die zweite Hürde ist, dass Menschen mit beruflichen Abschlüssen nur einwandern konnten, wenn sie auf einer Liste von sogenannten Engpassberufen, also ihre Qualifikation, ausgewiesen war. Diese beiden Hürden sind beseitigt worden. Das ist auch vernünftig, wird aber relativ geringe Effekte haben, weil die Anerkennung der beruflichen Abschlüsse eben als wesentliche Hürde aufrechterhalten bleibt.
Nun haben Sie bzw. das IAB ja schon lange darauf hingewiesen, dass tatsächlich dieser bürokratische Aufwand bei der Anerkennung der Berufsabschlüsse eine erhebliche Hürde ist. Wie erklären Sie sich, dass die Politik auf diese Kritik nie eingegangen ist?
Die Politik ist relativ ängstlich. Also sie geht im Prinzip von den Extremfällen aus, wo etwas nicht klappt. Ja, und wenn man jetzt viele verschiedene Kriterien hat, dann hat man zwei Effekte. Das eine ist, dass diejenigen, die dann kommen, sich mit großer Wahrscheinlichkeit wirklich sehr gut in den Arbeitsmarkt integrieren. Aber man verliert natürlich sehr viele Menschen, die sehr qualifiziert sind, die wir im Arbeitsmarkt eigentlich brauchen, die dann nicht kommen werden. Darum paradoxerweise führt diese risikoaverse Strategie, die die Politik einschlägt, dazu, dass die Menschen über andere Einwanderungskanäle kommen, von denen wir wissen, dass die Arbeitsmarktchancen dann sehr viel geringer sind, die Erwerbstätigenquoten geringer sind und das auch zu einer Dequalifizierung der Migrationsbevölkerung in Deutschland führt. Das heißt, man kauft sich ein verringertes Risiko bei den Menschen, die über diese Kanäle kommen, durch ein viel größeres Risiko in der Einwanderungspolitik ein, sodass man wahrscheinlich den gegenteiligen Effekt erreicht.
Damit sprechen Sie Einwanderung auf dem Wege des Asylrechts an, oder?
Ja, die Menschen kommen über viele Wege. Also der wichtigste Weg ist vielleicht der Familiennachzug. Es kommen Menschen zu Bildungszwecken, das ist auch sinnvoll so. Und es kommen eben Menschen über die Asylmigration. Also 85% der Menschen, die wir gegenwärtig noch in Deutschland leben, die über diesen Weg gekommen sind, haben tatsächlich eine Anerkennung als Flüchtlinge. Also die meisten haben reale Schutzgründe. Aber es ist natürlich nicht sinnvoll, die Menschen in solche Einwanderungskanäle zu drängen, sondern man sollte gezielt den Arbeitsmarkt öffnen und die Arbeitsmigration steuern, weil wir wissen, dass jemand, der über ein Visum zu Erwerbszwecken kommt, viel, viel bessere Beschäftigungsaussichten hat. Also um das salopp zu formulieren, jemand, der als Hochschulabsolvent kommt über den Flüchtlingskanal, hat geringere Beschäftigungs- und Erwerbschancen als jemand, der über ein Visum zu Erwerbszwecken kommt und keine abgeschlossene Berufsausbildung hat.
Parallel zum Fachkräfteeinwanderungsgesetz wurde ja auch ein spezielles Gesetz für eine Ausbildungs- und Beschäftigungsduldung abgelehnter Asylbewerber beschlossen. Wie stark wird das wirken? Welche Effekte wird das haben?
Es wird wahrscheinlich nur sehr geringe Effekte haben, aber der Gesetzesentwurf sieht vor, dass es eine einjährige Frist gibt nach der Anerkennung der Asylverfahren, bis man überhaupt mit dieser Duldung beginnen kann. Man will damit den Ausländerämtern Zeit geben für die Abschiebung. Es ist natürlich dann sehr schwierig, die notwendigen Voraussetzungen an Beschäftigung zum Beispiel zu erfüllen während dieser Frist. Sodass ich eigentlich davon nicht sehr viel erwarte. Im Grundsatz ist die Intention, die dahinter steht, natürlich richtig, dass Menschen, die sich vernünftig in Deutschland integriert haben, die auch sehr gute Aussichten haben, zum Beispiel bei Ausbildung, sich weiter zu integrieren, dass man denen die Chance gibt, wenn sie sich eben gut integrieren, hier zu bleiben. Aber ich glaube, dass dieses Vorhaben nur zu kleinen Teilen erreicht wird.
Dieses Treffen im Kanzleramt, das fußt ja auf der Tatsache, dass Wirtschaftsverbände dem Fachkräftemangel ja eine sehr hohe Bedrohung für Konjunktur, für Beschäftigungslage, also eine sehr hohe Bedeutung zumessen. Gemessen an Ihrer Kritik jetzt am Fachkräfteeinwanderungsgesetz, so wie es jetzt ist, welche Effekte wird es denn wohl haben?
Wir rechnen schon damit, dass die Fachkräfteeinwanderung aus Drittstaaten etwas hochgeht. Wir beobachten diesen Trend schon seit einigen Jahren. Also jedes Jahr nimmt das ja um einige tausend Personen zu. Dieser Trend wird sich fortsetzen, vielleicht auch etwas erhöhen. Aber man muss sich mal ein bisschen die Größenordnung angucken. Wir werden bis im Jahr 2060, wenn wir keine Migration hätten, etwa 40% unseres Erwerbspersonenpotenzials, also unseres Arbeitsangebotes, verlieren. Wir wissen auch, dass die Einwanderung aus der Europäischen Union auf etwa 20% des gegenwärtigen Niveaus zurückgehen wird, sodass wir die Einwanderung aus Drittstaaten brauchen und wir brauchen die im großen Umfang im Arbeitsmarkt. Also sie hat natürlich nur Sinn, wenn die Menschen sich gut in den Arbeitsmarkt integrieren. Und gemessen an diesen Dimensionen wird das Gesetz leider den Herausforderungen nicht gerecht.
Trotz dieser Argumente für eine Fachkräftemigration, die Sie anführen, gibt es ja immer noch Ressentiments dem Thema gegenüber. Wie gehen Sie um mit dem Argument, dass vor dem Anwerben aus dem Ausland erst einmal versucht werden muss, die vorhandenen Arbeitslosen unterzubringen? Trotz Rekorden bei der Beschäftigungslage, die gibt es ja weiterhin, ebenso wie es Unterbeschäftigung gibt.
Ja, das ist natürlich im Grundsatz richtig, dass man Menschen, die hier in Deutschland sind, also wir haben immer noch Arbeitslosigkeit, wir haben Frauen, zwar inzwischen eine sehr hohe Frauenerwerbstätigenquote, aber viele Frauen arbeiten Teilzeit, da sind Potenziale noch nicht ausgeschöpft. Die sollte man ausschöpfen, aber man sollte das eine tun, das andere nicht lassen. Also wir wissen, dass es durch die Einwanderung eigentlich nicht zur Verdrängung inländischer Arbeitskräfte führt, sondern dass das insgesamt einen positiven Impuls für Produktion, für Dienstleistungen hat. Von diesen Impulsen profitieren eben auch einheimische Beschäftigte. Sie machen dann Aufstieg im Arbeitsmarkt, sie haben höhere Löhne durch Einwanderung. Darum sollten wir im Prinzip beides tun und nicht gegeneinander ausspielen.
Wie groß ist das Risiko, dass diese verstärkten Bemühungen, Fachkräfte jetzt von außen zu rekrutieren, vielleicht doch zur falschen Zeit anlaufen? Gedanke, bei den Autobauern im Südwesten, bei den Zulieferern auch, soll ein erheblicher Stellenabbau stattfinden. Es steht zu erwarten, dass E-Autos zum Beispiel viel weniger Arbeitskraft brauchen als die Produktion herkömmlicher Autos. Und überhaupt könnte ja die Digitalisierung in großem Umfang Stellen kosten. Die Frage deshalb, werben wir womöglich heute die Fachkräfte an, die wir morgen schon nicht mehr brauchen?
Das ist völlig falsch. Also wir beobachten, wir haben den technologischen Wandel schon lange, wir haben das Internet schon lange, die Digitalisierung ist auch nicht gerade jetzt erst erfunden worden. Und wir beobachten, dass wir so viel Erwerbstätige in Deutschland haben wie noch nie. Also wenn Sie Westdeutschland nehmen, dann arbeiten heute 60% mehr Menschen als etwa zu der Phase der Vollbeschäftigung in den 70er Jahren noch. Das heißt, die Volkswirtschaften haben einen großen Bedarf an Arbeitskräften. Wir brauchen die Menschen auch wegen der Alterung der Bevölkerung und die Arbeitskräftenachfrage wird sich durch die Digitalisierung verändern zwischen den verschiedenen Sektoren. Vielleicht ist Automobil künftig nicht mehr die wichtigste Branche in Deutschland, sondern es gibt andere wichtige Branchen. Die meisten Migranten gehen auch in die Dienstleistungsberufe heute. Und wir haben dort einen sehr großen Arbeitskräftebedarf, den wir mit den inländischen Potenzialen nicht decken können. Und es wäre völlig verfehlt, wenn man jetzt deswegen auf die Einwanderung verzichten würde. Vielleicht noch eines zur Konjunktur. Also es gibt immer konjunkturelle Schwankungen, die wird es auch in Zukunft geben. Aber das ist gerade der Witz bei der Migration. Sie passt sich sehr flexibel an diese konjunkturellen Schwankungen an. Das heißt, im Konjunkturabschwung kommen viel weniger Menschen, im Konjunkturaufschwung sehr viel mehr Menschen. Und das ist ein wichtiger Puffer für die Beschäftigungsentwicklung und führt damit zu einer höheren Beschäftigungsstabilität der inländischen Beschäftigten. Also da muss man sich keine Sorgen machen.
Eins noch, wenn jetzt Wirtschaft und Gewerkschaften zusammensitzen im Bundeskanzleramt, was können die beiden, wenn sie auseinandergehen, konkret vereinbaren?
Naja, die Lage ist so, dass das Gesetz beschlossen worden ist und innerhalb dieses Rahmens muss man jetzt arbeiten. Es geht darum, dass wir Verwaltungsvereinfachungen haben, dass es erleichtert wird, dass Visa kommen werden, dass die Anerkennung beruflicher Abschlüsse bürokratisch erleichtert wird. Alles dieses ist richtig, ist sinnvoll, wird auch einige Effekte haben. Aber ich gehe davon aus, dass wenn wir das Gesetz evaluieren werden, wir in 2-3 Jahren darüber sprechen werden, dass wir eine neue Reform des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes brauchen werden.
Herbert Brücker war das vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, vom IAB. Das ist der wissenschaftliche Arm der Nürnberger Bundesagentur für Arbeit.